raus aus dem Tarifvertrag, rein in die Tochtergesellschaft. Das ist ein Angebot, das Sebastian Dehotzky, der Geschäftsführer des Klinikums Aschaffenburg, seinen Beschäftigten macht. Und warum das aus seiner Sicht ein Angebot ist, das man eigentlich nicht ablehnen kann, das hat er auf dem DRG-Forum erklärt. Und damit ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres F&W Klinik-Podcast. Mein Name ist Florian Albert, ich bin Chefredakteur bei Bibliomed. Sebastian Dehotzky ist ein Klinikmanager, der es versteht, für Aufmerksamkeit zu sorgen. Vor einigen Jahren, da hat er seinen Pflegekräften 600 Dienstwagen besorgt. Und im vergangenen Jahr, da hat er auch in der Lokalpresse ordentlich für Wind gesorgt mit seinem Vorschlag, aus dem TVÖD auszusteigen. Inzwischen hat sich diese Idee konkretisiert und auf dem DRG-Forum hat Dehotzky einmal erklärt, welches Angebot er denn nun genau seinen Beschäftigten macht, welche ja auch Alternativen an Entgelt, Arbeitszeit, aber auch Karrieremöglichkeiten damit verbunden sind. Auf diesen Programmpunkt blicken wir in unserer heutigen Folge zurück. Wir bringen Dehotzkys Vortrag und anschließende Diskussion mit Andreas Titzak, dem kaufmännischen Direktor des Klinikums Gütersloh, in voller Länge.
Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, wir begrüßen Sie auf der Impulse-Stage in der Woche, in der die geschätzten Kolleginnen und Kollegen in Potsdam die Tarifverhandlungen des öffentlichen Dienstes in die Schlichtung gegeben haben mit einem ja vielleicht passenden, aber auch doch provokanten Thema, nämlich der Frage, inwiefern ist der TVÖD für kommunale Krankenhäuser denn eigentlich alternativlos oder gibt es interessante Alternativen? Und wir haben in unseren Reihen einen Kollegen, der tatsächlich überzeugt davon ist, beziehungsweise Ideen hat, was die Alternativen sein können. Und ich freue mich, hier auf der Bühne heute Sebastian Dehotzky begrüßen zu dürfen als Geschäftsführer des Klinikums Aschaffenburg, der uns mal einführen wird in seine Gedankenwelt, in die Dinge, die dich bewegen. Und insofern würde ich dich einfach bitten, uns mal reinzuführen ins Thema und danach hoffe ich auf eine spannende Diskussion hier auf der Bühne. Insofern, the stage is yours, Sebastian.
Vielen Dank, lieber Andreas, meine sehr verehrten Damen und Herren. Vielen Dank für Ihr Interesse. Auch ich darf Sie herzlich begrüßen heute zum Thema: Ist der TVÖD alternativlos für kommunale Häuser? Und mir ist durchaus bewusst, dass der Satz alleine eine Provokation darstellt. Aber ich glaube auch, dass die Situation, in der wir uns befinden, eigentlich uns dazu reichen sollte, einfach open-minded an alle Themen heranzugehen und sich an alle Themen heranzuwagen, auch wenn das ein oder andere vielleicht als heilige Kuh wahrgenommen wird und dementsprechend auch von dem einen oder anderen möglicherweise reflexartig abgestritten wird. Ich glaube, die wirtschaftliche Situation der deutschen Kliniken ist uns allen, die in diesen Tagen hier in Berlin auf dem DRG-Forum sind, allseits bekannt. 80% der Krankenhäuser in Deutschland sind defizitär und von diesen 80% können wir davon ausgehen, dass eben diese Krankenhäuser auch in der Zukunft sich nicht viel besser stellen werden. Eins ist klar, wenn wenige Häuser defizitär sind, dann reden wir sicherlich über Managementfehler. Wenn es 80% sind, dann muss uns klar sein, dass wir einen Systemfehler haben, der in irgendeiner Form natürlich auch dazu führt, dass wir uns überlegen müssen, wie können wir dem begegnen. 16 Milliarden Euro ist das Gap im letzten Jahr gewesen, das die Krankenhäuser benötigt hätten, um kostendeckend zu arbeiten. Das sind mehr als 5 Millionen Euro pro Haus oder, wenn man es auf die Betten runterbricht, 20.000 Euro Defizit je deutschen Krankenhausbett. Die Gründe, die sind, glaube ich, uns allen sehr bekannt. Die Tarif- und Sachkostenschere ist in den letzten Jahren weiter auseinandergegangen, noch viel mehr in den letzten Jahren direkt, wo die Erlöse durch die Steigerung der Landesbasisfallwerte nicht mit den Steigerungen bei den Tarifen oder auch in der Inflation in Einklang gebracht werden konnten und dadurch natürlich auch die Krankenhäuser weiter in eine Schieflage bringen. Fakt ist, wir haben in den Häusern zu wenig Personal, um Leistung zu erbringen. Wir haben Wartelisten, die nicht abgearbeitet werden können und wir könnten in den Häusern noch effektiver sein, wenn wir das Personal hätten. Nominal lässt das erst einmal uns verwundern, denn wenn wir uns anschauen, haben wir ungefähr die gleiche Anzahl von Ärzten wie vor 25, 30 Jahren, aber die Spezialisierung und Subspezialisierung hat dazu geführt, dass wir auch dort zu wenig Fachkräfte haben und bei den Pflegekräften, da sind es nominal einfach auch weniger, als wir sie bräuchten. Aktuell fehlen ca. 80.000 Pflegekräfte. Wir haben in den nächsten 25 Jahren, und da sehen Berechnungen unterschiedlich aus, bis zu 300.000 Pflegekräfte, die im Markt fehlen. Und wir erleben von der Politik zwar viele Maßnahmen wie die Ausgliederung der Pflegekosten aus den Fallpauschalen, wo uns gesagt wird, wie es bezahlt wird, aber keiner sagt uns, wo die Pflegekräfte herkommen, sodass wir ein Stück weit alleingelassen uns natürlich überlegen müssen, wie gehen wir dagegen an. Und da ist Arbeitnehmerüberlassung sicherlich ein großes Thema. Aber die Arbeitnehmerüberlassung, und das ist uns auch allen bewusst, ist am Ende kein Ausweg. Im Moment bedienen sich 65% aller deutschen Krankenhäuser der Arbeitnehmerüberlassung. 39.000 Pflegekräfte sind in der Arbeitnehmerüberlassung. Und wir müssen davon ausgehen, dass die Kosten in der Arbeitnehmerüberlassung teilweise 300% über den Tarifen liegt. Also das heißt, auch für die Klinik nicht bezahlbar, da selbst die ausfinanzierte Pflege am Bett das eben nicht kompensiert. Wir haben natürlich wie überall die gleichen Wege, Mitarbeiter zu gewinnen. Einer davon ist natürlich die Ausbildung. Die Ausbildung wird weiterhin die größte Säule darstellen. Aber auch die, die Bildungszentren haben, wissen, dass es nicht mehr so einfach ist, Pflegekräfte zu gewinnen. Die Bewerberzahlen sind rückläufig, die Qualität der Bewerbungen sind teilweise rückläufig. Und dementsprechend werden wir uns auch weiterhin Gedanken machen müssen, welche Möglichkeiten wir noch haben. Die zweite Säule ist natürlich der Wettbewerb. Wir bedienen uns am Markt bei unterschiedlichen Betreibern, aber am Ende ist das natürlich auch ein Stück weit Kannibalisierung. Wir nehmen uns gegenseitig die Pflegekräfte weg. Das tut dem einen nicht gut, für den anderen ist es kurzfristig gut. Und natürlich steigen auch die Preise, weil natürlich mit jedem Wechsel auch die Mitarbeiter mehr verdienen wollen. Und zu guter Letzt bleibt die Rekrutierung im Ausland. Das ist ein Weg, der gegangen wird von vielen Krankenhäusern und der dazu führt, dass wir zwar neue Pflegekräfte nach Deutschland holen, aber wenn wir uns anschauen, welchen Gap wir haben, dann wird das auch zukünftig nicht ausreichen. Klar ist, Tarifverträge sind ein wichtiger Faktor immer gewesen, um ein attraktiver Arbeitgeber darzustellen. Der TVÖD ist gar nicht so alt, wie man denkt. 2005 hat er den Bundesangestellten-Tarifvertrag abgelöst und ist seitdem ein relativ großes Konstrukt, allerdings auch ein sperriges Konstrukt, der sich nicht wirklich an dieser Stelle weiterentwickelt hat. Tarifverträge haben große Vorteile. Zum einen sind sie transparent. Über Eingruppierung und Stufen kann man durch die Qualifikation und die Betriebszugehörigkeit relativ gut einordnen. Zum anderen kennen sie keine Geschlechter. Frauen und Männer werden nur eben nach Betriebszugehörigkeit und Qualifikation, nicht nach Geschlecht im Gehalt unterschieden. Und sie haben den Vorteil mit Tarifverträgen, dass wenn sie VKA, also im Verband des kommunalen Arbeitgebers sind, dass der für sie die Verhandlungen übernimmt und sie als Haus nicht jedes Mal jährlich neu verhandeln müssen. Aber natürlich gibt es auch zentrale Regeln dieser Tarifverträge, die für lokale Probleme eben nicht geeignet sind. Und das ist etwas, wo Tarifverträge an ihre Grenzen stoßen. Wir haben keinerlei Flexibilität in den unterschiedlichen Lebensphasen. Die Menschen, die vielleicht ein Haus bauen, sich ein Auto oder ein zweites Auto leisten wollen, die bereit sind, mehr zu arbeiten oder mehr arbeiten wollen, die mehr Leistung erbringen wollen, werden durch die Tarifverträge auch ein Stück weit gehemmt. Die Entgelttabellen sind, auch das muss man ehrlicherweise sagen, und verzeihen Sie mir, dass ich bin ja der Kaufmann, sind nicht marktgerecht. Wir kriegen weder hochqualifizierte Kräfte, noch zahlen wir in anderen Entgeltgruppen auch tatsächlich marktübliche Preise. Wir haben eine Quetschung der Tabelle, die dazu führt, dass wir Leistungen nicht mehr ausreichend honorieren können, weil sie für 50 oder 100 Euro mehr im Monat niemanden dazu bekommen, dass er Stationsleitungstätigkeiten übernimmt oder andere Verantwortung übernimmt. Das heißt, die Leistung wird nicht individuell gefördert. Und wenn wir uns die Projekte anschauen, die wir mittlerweile erleben, was New Work angeht, rollenbasiertes Arbeiten, so sind diese Themen nicht über den TVÖD abbildbar und dementsprechend auch zukünftig nicht in einer Flexibilität vorhanden, die wir brauchen, um einfach dem neuen Arbeitsmarkt, dem wir quasi gegenüberstehen, zu begegnen. Ziel muss es sein, ein attraktiver Arbeitgeber zu sein. Und wir können nicht attraktiv sein mit einem sperrigen Konstrukt wie vorangegangenen Tarifverträgen. Die Ressourcen darüber hinaus sind begrenzt. Es gibt natürlich Möglichkeiten, auch im TVÖD mehr Leistungen zu erbringen, aber ich kenne kein Krankenhaus, das im Moment in der Lage ist, mit dem Füllhorn an die Mitarbeitenden tatsächlich etwas auszuschenken. So muss man sich überlegen, wie man halt die großen Probleme, die man hat, in den Griff bekommt. Da ist zum Beispiel die Möglichkeit, einen Notlagentarifvertrag zu vereinbaren über den TVÖD. Das sind dann 5% weniger, die alle Mitarbeitenden verdienen. Aber auch realistisch, wenn man bei der Marktsituation, die wir haben, 5% weniger bezahlt, dann hat das Nachbarkrankenhaus demnächst 5% mehr Mitarbeiter mindestens, weil die Mitarbeitenden dann mit den Füßen abstimmen und das Haus verlassen werden. Das heißt, Ziel muss es sein, echte Anreize zu schaffen. und diese Anreize eben zum Beispiel mit einer Arbeits- und Sozialordnung mit attraktiven Inhalten anzubieten. Dazu muss der Tarifvertrag verlassen werden. Dafür kann man aus dem VKA austreten. Man kann auch eine Tochtergesellschaft gründen und eine Arbeits- und Sozialordnung etablieren, um Mitarbeiter attraktive Angebote zu machen, die eben leistungsgerecht sind. Das oberste Ziel dabei für uns in Aschaffenburg ist es, die Arbeitnehmerüberlastung zu reduzieren, auszuschließen. Denn das ist ein großer Kostenfaktor. Und wenn wir dann die Kosten, die wir einsparen, ins Ergebnis fließen lassen und die Mitarbeitenden, die Leistung erbringen, daran partizipieren lassen, dann glaube ich, schaffen wir Anreize, die für die unterschiedlichen Lebensphasen auch geeignet sind. Beispiele davon, was wir dort machen wollen, sind ganz klar. Wir wollen zum Beispiel die Kinderbetreuung fördern, unterstützen, wozu wir Teilzeitkräfte gewinnen, die entweder aufstocken oder tatsächlich auch ins Berufsleben zurückkommen. Wir wollen New Work in diesen Vertrag mit einbinden, das heißt rollenbasiertes Arbeiten ermöglichen, Vergütung an die tatsächliche Arbeit anpassen, eine Gesundheitsprämie, Wunscharbeitszeitmodelle, zusätzliche Bereitschaftsdienste für Ärzte, aber auch Gleitzeit für Ärzte ermöglichen. Auch das geben die Tarifverträge so nicht vor. Und wir wollen auch die Wochenarbeitszeit anbieten. Niemand muss mehr arbeiten. Niemand soll schlechter gestellt werden. Aber diejenigen, die bereit sind zu sagen, ich möchte gerne 42, 44, 45 Stunden bis 48 Stunden auch arbeiten, denen wollen wir die Möglichkeit geben, dann auch nicht nur mit den Pflichten aus Überstunden, sondern auch mit Rechten aus vereinbarten Wochenarbeitszeiten diese Leistung eben zu erbringen. Und ich glaube, damit können wir ein attraktiver Arbeitgeber bleiben und dementsprechend nicht nur neue Kräfte gewinnen, sondern auch bestehendes Personal halten. Und ich freue mich jetzt auf die Diskussion mit Andreas Tützak. Vielen Dank.
Ja, vielen Dank, lieber Sebastian, für diese einleitenden Worte. Und wer dich kennt, der weiß, dass du natürlich diese Sachen auch ernst meinst. Und ihr habt ja letztes Jahr mit dem Klinikum auch hier auf dem DRG-Forum den Vordenker Award für das Thema New Work gewonnen. Und das ist ja auch groß durch die Presse gegangen. Also auf den ersten Blick, das klingt alles wunderbar. Ja, also wo ist der Haken, mag man sich fragen. Wir kennen dich als knallharten Kaufmann, also du wirst das durchgerechnet haben, da kommen wir gleich noch zu. Aber die Grundsatzfrage ist ja, gibt es auch Leute, die deine Euphorie an der Stelle nicht teilen? Und wie ist denn sozusagen da ja, das Feedback, wie ist sozusagen die Resonanz, die du bekommen hast auf diese Ideen, die du da vorantreibst?
Ja, es ist nicht ausschließlich auf Gegenliebe gestoßen, das kann man sich natürlich vorstellen. Wir haben im letzten Jahr mit der Bekanntgabe, der erste Versuch war, aus dem VKA auszutreten und ohne die Kenntnisse, was wir dort vorhaben, war es eine sehr reflexartige Reaktion der Gewerkschaften auch zu erwarten. Deswegen haben wir einen neuen Weg definiert über die Tochtergesellschaft. Ich glaube, grundsätzlich ist es wichtig, die Mitarbeiter haben verstanden, dass sie da einen Mehrnutzen von haben. Es wird keiner schlechter gestellt, sondern die, die Leistung bringen, können mehr haben. Der Rest fährt ein Stück weit geradeaus und dementsprechend tragen die Mitarbeiter das auch mit. Und der Betriebsrat trägt das auch mit. Das ist ganz, ganz wichtig. Ich glaube, wenn man verstanden hat, dass eine Arbeits- und Sozialordnung nur mit dem Betriebsrat zu vereinbaren ist, dann wird das nicht gelingen, wenn ich mich mit meinem Betriebsrat in unterschiedlichen Rechtsstreitigkeiten befinde, sondern da braucht man auch jemanden, der verstanden hat, wir ziehen alle an einem Seil, der verstanden hat, das kann gut für die Mitarbeitenden sein, aber natürlich ist der ein oder andere in Sorge, weil das Geschäftsmodell der Gewerkschaften dadurch natürlich ein Stück weit in Gefahr gerät.
Und was hat der Träger gesagt? Wenn ich das richtig recherchiert habe, dann hast du zumindest ja eine Kombination aus Stadt und Kreis und dein Oberbürgermeister hat zumindest mal ein SPD-Parteibuch, also hat auch eine gewisse Nähe zur Gewerkschaft. Wie kommen solche Ideen bei der Trägerseite an? Verstehen die, dass du damit tatsächlich versuchst, den Standort attraktiv zu machen, auch auf Kosten liebgewonnener, altgewonnener Dinge? Oder kommt auch da eine reflexartige Abwehrhaltung und das heißt, sagen Sie mal, Lihotzky, was haben Sie eigentlich für Ideen?
Also ich glaube, ein guter Aufsichtsrat stellt die richtigen Fragen. Und die werden auch im Aufsichtsrat natürlich heterogen diskutiert. Aber das Verständnis für die Maßnahme ist breit da. Dementsprechend ist auch die breite Unterstützung da. Es ist richtig, dass ein SPD-Oberbürgermeister auch in der eigenen Partei natürlich zu diesem Thema hinterfragt wird. Aber die Politik, die im Aufsichtsrat, in der Zweckversammlung tätig ist, die steht hinter der Geschäftsführung und diesem Projekt, weil sie auch den Nutzen erkennt, dass wir damit langfristig auch uns finanziell besser aufstellen können.
hättest du mit diesem, ich nenne es mal Friendly Fire sozusagen vom KAV, hattest du das auf dem Schirm, hast du damit gerechnet oder hättest du gedacht, dass da eine größere Offenheit sozusagen für diese Ideen ist, für die Arbeitgeberattraktivität, was ja auch, ich sag mal, vielleicht ein Muster sein kann oder ein erster Schritt sein kann, auch für andere Bereiche. Der Tarifvertrag öffentlicher Dienst steht ja immer wieder in Abrede, ist er nun attraktiv für junges Fachpersonal auch außerhalb des Krankenhauses. Hattest du die auf dem Schirm?
Ja, man muss verstanden haben, dass in der ersten Instanz es nicht das Ziel war, aus dem TVD auszutreten, aus dem VKA auszutreten, sondern der erste Instanz war einfach, wir wollen etwas besser machen. Und wie kann das gelingen? Und wenn wir dann mit innovativen Ideen auch an den VKA herantreten und schauen, kriegen wir das rein, dann kriegen wir zwar grundsätzlich positives Feedback, dass wir darüber sprechen können, aber diese Punkte finden selten dann den Weg tatsächlich in Veränderung des TVD. Deswegen ist er seit 20 Jahren auch so, wie er ist. Und dann muss man natürlich einen Schritt weiter gehen und sagen, okay, dann wollen wir halt einen anderen Weg gehen. Und natürlich habe ich großes Verständnis dafür, dass auch ein Verband der kommunalen Arbeitgeber natürlich ein Interesse daran hat, ein möglichst breites Mandat zu haben. Und wenn 3000 Mitarbeiter und ein großes Krankenhaus dieses Mandat nicht mehr hergeben, dann ist auch klar, dass das natürlich nicht ausschließlich Gegenliebe bedeutet. Klar.
Als ich mal so geguckt habe, ich muss ja als Niedersachse und Nordrhein-Westfalen mal gucken, wo liegt Aschaffenburg. Ich habe mal geguckt im deutschen Krankenhausverzeichnis. Ihr habt so, wenn man mal so einen Radius 50 Kilometer um Aschaffenburg zieht, sagen wir mal, finden wir so 15 bis 20 Krankenhäuser, wo ich sage, das ist euer Wettbewerb, eure Mitarbeitenden, Konkurrenz sozusagen. Und in dem Bereich bewegt ihr euch. Wie ist die Resonanz der Mitarbeitenden auf die Maßnahmen, die du schon eingeleitet hast, und merkst du da, dass Mitarbeiter tatsächlich sagen, ey, das ist ein attraktiver Standort, ich finde diese Themen New Work, ich finde diese Themen, die du auch bewegst, interessant und kommen da Mitarbeiter, hast du es leichter inzwischen, Mitarbeiter zu gewinnen?
Wir haben ja unterschiedlichste Projekte in den letzten Jahren umgesetzt, die auch außerhalb des Hauses auf etwas heterogenes Echo gestoßen sind, ob das die E-Autos sind, ob das das New Work Projekt sind oder ob das jetzt auch das Thema Tarifvertrag ist. Ganz spannend war, dass bei den anderen Themen wir sehr viel Zuspruch bekommen haben. Der Mitarbeiter, wenn es um den Tarifvertrag geht, war sehr abwartend, hat mittlerweile aber verstanden, was es für ihn bedeutet und findet das grundsätzlich gut. Wir haben steigende Personalzahlen in der Pflege. Die Fluktuation ist mit unseren Maßnahmen deutlich gesunken. Und ich freue mich einfach, dass wir in den letzten Jahren über 100 Vollkräfte, in den letzten zwei Jahren über 100 Vollkräfte zusätzlich in der Pflege einstellen konnten. Und dementsprechend auch die Leistungen, die wir erbringen wollten, erbringen konnten. Wir haben in 23 schon die präpandemischen Leistungen von 19 erreicht und im letzten Jahr nochmal steigern können.
Das spricht viel für den Erfolg. Lass uns mal auf die Zahlen wechseln. Man kann der Presse entnehmen, deswegen ist ja kein Geheimnis. Ihr gebt 24 Millionen Euro immer noch oder habt es im letzten Jahr ausgegeben für Leiharbeit, sowohl für die Pflege als auch für den ärztlichen Dienst. Nochmal, wir kennen dich, ich kenne dich als guten und knallharten Kaufmann. Verstehe, dass du die 24 Millionen runterdrücken möchtest. Die spannende Frage ist aber, wie refinanziert sich das Ganze? Wie rechnet sich das Ganze für dich? Und woran misst du denn dann den Erfolg? Das eine ist natürlich zu sagen, auf der einen Seite, ich reduziere meine 24 Millionen Kosten, aber du hast das E-Auto-Projekt angesprochen, andere Ideen, da stehen ja auch Kosten dann dagegen. Also wie ist für dich sozusagen die kaufmännische Betrachtung da drauf? Wann ist das Ganze für dich kaufmännisch ein Erfolg?
Also es ist ganz klar, dass wenn der Kaufmann wo drauf schaut, dann muss unterm Strich was Schwarzes stehen, sonst ist es kein Erfolg. Das ist, glaube ich, das Wichtige. Wir haben im Jahr 2023 in der Tat 24 Millionen Euro für Arbeitnehmerüberlassung ausgegeben und uns war allen klar, dass dieser Wert so exorbitant hoch ist, dass das wirtschaftlich nicht leistbar ist und haben deshalb die Maßnahmen angegangen. Und da wir vorhin dargestellt, das Dreifache für Pflege ausgeben, wenn wir sie als Leasingkräfte im Unternehmen haben, dann ist auch klar, dass ich halt einfach nur ein Drittel bezahle, wenn es eigene Kräfte sind. Und die zwei Drittel, die übrig bleiben, sind eben eine Win-Win-Situation. Zum einen reduziert sich das Defizit, das heißt, das Ergebnis wird besser. Und zum anderen ist es so, dass wir denen, die da das tragen, die quasi die Leistungsträger sind, wir ein Stück weit davon partizipieren lassen können. Und damit haben wir unterm Strich einen Business Case errechnet, der uns deutlich nach vorne bringt.
Nun sagt der TVÖD ja schon auch, also zumindest bei uns ist das so, wir können ja ein Leistungsentgelt auszahlen, bis 1% sozusagen des Jahresgehaltes. Entweder, ne, bei uns funktioniert das noch sozusagen als Urlaubsgeld oder du zahlst es ratierlich aus. Du kannst natürlich auch mit deinem Betriebsrat darüber verhandeln, wer hat wirklich die 1% verdient. Warum reicht dir dieses Instrument nicht? Wäre das nicht auch ein Thema zu sagen, ich habe doch schon die Möglichkeit, eine leistungsgerechte Vergütung nach dem TVÖD anzubieten?
Ja, wir wollen auch individueller sein. Also der LOB ist an sich, wenn man ihn sehr ernst nimmt, und ich kenne nur wenige Häuser, die das wirklich sehr ernst nehmen, ein sehr aufwandsträchtiges Verfahren, was mit der Bewertung der Mitarbeitenden auf der Station hochkumuliert und der Verteilung der Gelder dann am Ende für alle Beteiligten eigentlich nicht wirklich ein Mehrwert ist für das, was am Ende rauskommt. Wir wollen aufhören, mit der Gießkanne zu arbeiten. Wir wollen echte, individuelle, leistungsorientierte Bezahlung. Und da müssen wir einen Schritt weiter gehen als das, was der LOB uns bietet.
Magst du das oder kannst du das ein bisschen konkretisieren? Weil ich sag mal, wenn ich in einer produzierenden Industrie bin, dann kann ich Leistung an Stück messen, sage ich mal. Ja, wenn ich ein Auto herstelle, dann kann ich sagen, ne, ich habe die Vorgabe, 10 Autos, weiß ich nicht, in der Woche müssen fertig werden. Ich kenne mich da nicht aus. 11 sind es geworden oder es sind nur 8 geworden. Wie willst du Leistung tatsächlich in unserer Branche messen in einer Art und Weise, dass sie sich anschließend monetär auswirkt?
Genau. Ich glaube, das ist das Problem des LOB, dass man halt einfach sehr viel gefühlte Werte hat, dass man sehr viel auch die Mitarbeiter danach bewertet, möglicherweise sogar nach Sympathie. Das ist die gefährlichste Bewertung. Dementsprechend wollen wir da natürlich knallharte Fakten dahinter sehen. Wir wollen jemanden mehr geben, der auch mehr leistet. Soll heißen, wenn jemand seine Wochenarbeitszeit erhöht, kriegt er nicht nur die Stunden mehr bezahlt, sondern einen Obolus dort oben drauf. Also jemand, der mehr Leistung erbringt, wird auch davon partizipieren. Beispiel Bereitschaftsdienste. Wir haben im Marburger Bund 4 Bereitschaftsdienste im Monat, die Ärzte zu leisten haben. Leistet einer einen 5., einen 6., kriegt er eine Zulage, die höher ist als das, was der Dienst angeht. Leistet er einen 7., einen 8., bekommt er noch mehr. Und das heißt, die tatsächlich Leistung erbringen, an harten Fakten, nämlich dass sie die Leistung auch vor Ort zum Beispiel durch Erbringung von Mehrarbeit leisten, die sollen dann auch daran verdienen.
Du hast in deinem Vortrag gerade auch nochmal die Stauchung der Entgelttabelle angesprochen. Das ist ja auch immer ein großes Problem, was wir sehen. Das kann ich voll nachvollziehen, diese Frage, wer ist noch bereit, sage ich mal, irgendwas on top zu übernehmen. Das geht schon los bei der Frage, wer ist, sage ich mal, der MPG-Beauftragte auf einer Station. Da kommt immer gleich die erste Frage, was kriege ich denn dafür? Gibt es da eine Zulage für oder gibt es da keine Zulage für? Und das geht ja bei uns in der Verwaltung weiter, in anderen Bereichen auch. Wie stellst du dir das vor? Was möchtest du da rein über die Tabellenentgelte? Möchtest du das rein über das Monetäre? Wie stellst du dir vor, diese Sachen tatsächlich wieder zu entzerren und auch die Übernahme von Mehrverantwortung in der Grundvergütung schon anders darzustellen?
Also wir haben 2 Ebenen. Die Ebene 1 ist, dass wir die Prämisse haben, dass wir die Mitarbeiter nicht schlechter stellen wollen. Das heißt, es ist kein Ziel, in niederen Entgeltgruppen in irgendeiner Form den Menschen Geld wegzunehmen oder irgendwas anders geartet zu bekommen. Wir wollen lieber in den Bereichen von New Work das rollenbasierte Arbeiten fördern. Das heißt, schauen, was leistet der Mitarbeiter tatsächlich in seiner Rolle innerhalb der Station und auf dieser Basis dann eben über auch Zulagen oder auch gegebenenfalls angepasste Entgelte dann ihn tatsächlich in einer zweiten Ebene einzugruppieren.
Habt ihr da schon in eurem Mein-Stations-Projekt Erfahrungen sammeln können? Habt ihr da schon Ansätze wählen können, vielleicht mit eurem Betriebsrat zusammen? Oder ist das tatsächlich noch Theorie und Überlegung?
Genau das war eigentlich der Stein des Anstoßes, warum wir dieses Thema vorangebracht haben, weil wir für das New Work-Projekt Meine Station keine Grundlage hatten, auf der wir eine vernünftige, rollenbasierte Entlohnung hinbekommen. Und wir haben uns dann mit einer Betriebsvereinbarung beholfen, die, wenn man ganz ehrlich ist, an mindestens 3 Stellen gegen das Tarifrecht verstößt. Und genau deshalb haben wir gesagt, das können wir eigentlich besser. Und damit fing das Projekt an.
Wenn ich das aus dem letzten Jahr richtig erinnere, habt ihr das Meine Stationsprojekt mit weit überwiegendem Anteil an externem Personal gemacht, also Kollegen, die dazugekommen sind, ne? Von außen. Sind die wegen des Projektes gekommen und sind die auch geblieben und haben die sich auch schon zum Thema Vergütung geäußert?
Ein Großteil der Teilnehmer sind tatsächlich von extern nach Aschaffenburg gekommen. Wir haben 9 Vollkräfte in der Pflege eingestellt, allein für diese Station, die wir dort aufgebaut haben, die aus dem ganzen Bundesgebiet nach Aschaffenburg gezogen sind, um dort an diesem Projekt teilzunehmen. Und mittlerweile ist es so, dass wir von allen Pflegekräften, die da sind, über, ich würde es natürliche Fluktuation nennen, 2 Personen verloren haben. Aber der Rest ist immer noch da und immer noch von dem Projekt überzeugt. Und wir sind gerade dabei, auch Bestandteile dieses Projektes ins ganze Haus auszurollen. Ich glaube, davon werden wir als Haus auch profitieren. Und wir haben uns für dieses Projekt erst einmal mit einer Zulage beholfen. Aber es ist genau das Gießkannenprinzip, das wir eigentlich nicht wollen.
Und jetzt hast du ja gerade auch nochmal betont, es geht hier nicht darum, die Entgelte abzusenken oder die Entgelte zu reduzieren, sondern dein Fokus ist ja tatsächlich dieses Thema New Work, dieses Thema Arbeitsbedingungen drumherum. Trotzdem nehme ich die Diskussion und deine mediale Aufmerksamkeit so wahr, es geht in erster Linie momentan um die Pflege. Was ist mit anderen Berufsgruppen? Also ich denke natürlich an den ärztlichen Dienst, aber ich denke auch zum Beispiel an die Verwaltung, ich denke an den technischen Dienst. Kannst du dir da auch attraktivere Rahmenbedingungen vorstellen, wenn man diese Dinge überträgt? Oder bist du tatsächlich jetzt erstmal rein auf dem Fokus der versorgenden Berufsgruppen bei uns im Haus?
Also das Konstrukt, was wir hier auf den Start bringen, ist für das ganze Haus gedacht. Die bisherigen Projekte, die wir umgesetzt haben, zum Beispiel die E-Autos für die Pflege, waren sehr bezogen auf die Pflege, weil das auch die Berufsgruppe ist, die sehr belastet war, die im Vergleich zu anderen Leistungsträgern vielleicht nicht so gut verdient hat. Darüber lässt sich sicherlich streiten. Das ist aber grundsätzlich meine Sicht auf die Dinge. Aber das, was wir jetzt angehen, wird das ganze Haus betreffen. Ärzte, Pflege, Verwaltung, alle. Denn wir haben in allen Bereichen Personalbedarf. Und wenn es uns gelingt, dadurch mehr Leistung zu erbringen, weil eben Mitarbeiter aufstocken und bereit sind, mehr zu arbeiten, dann wird das ein voller Erfolg.
Siehst du da Gefahren? Ich greife jetzt mal eine Berufsgruppe raus, weil ich finde das immer ein relativ schwieriges Feld ist zum Beispiel die IT. Wir werden immer digitaler, wir werden immer mehr abhängig auch von Kollegen, die sich um die Haus-IT kümmern, die sich um die Werteentwicklung, wir haben hier heute über KI gesprochen und zumindest bei uns in der Region, wenn ich da so gucke, was ITler aufrufen, dann könnte das, was du anbietest, auch eher ein gefährliches Projekt werden, weil ich sag mal gerade in solchen Berufsgruppen natürlich auch die Marktpreise schon deutlich anders sind, wo ich dann eben mit der Gleichheit des Tarifvertrages und einer klaren, sauberen Eingruppierung natürlich nur schlecht argumentieren kann. Siehst du da auch Risiken drin, dass wenn du das, sage ich mal, in anderen Berufsgruppen öffnest, wir möglicherweise sogar eher steigende Personalkosten kriegen?
Die steigenden Personalkosten werden wir nicht vermeiden können, wenn auf der Gegenseite halt die Arbeitnehmerüberlastung reduziert wird und die Leistungsseite, was Case-Mix angeht, eben entsprechend ansteigt. Wir haben ein Problem im Bereich hochqualifizierter Kräfte, diese zu akquirieren. Und das KZG bei mir beim Beispiel IT hat sicherlich dazu beigetragen, dass ITler nur schwer am Markt zu bekommen sind, gute ITler nur schwer am Markt zu bekommen sind, was in der Konsequenz natürlich bedeutet, dass wir mehr Gelder aufrufen müssen. Man bedient sich in der aktuellen Situation natürlich außertariflichen Verträgen. Das heißt, da ist man ja schon jetzt bereit, mehr Aufwendungen in Kauf zu nehmen, um gute Qualität zu bekommen. Daran wird sich dann auch in Zukunft nicht viel ändern.
Dann müssen aber die Landesbasisfallwerte noch ein bisschen steigen. Dann müssen wir ein bisschen Hoffnung setzen auf die oder den neuen Hausherrn im BMG, weil ansonsten geht ja die Rechnung kaufmännisch auch nicht auf, oder?
Diese Aussage ist ja grundsätzlich immer richtig, dass die Landesbasisfallwerte deutlich steigen müssen. Da sind wir uns, glaube ich, alle einig. Mindestens einmal mit einem Sockelbetrag, dass wir da ein Stück weit zur Rande kommen, bis die Krankenhausreform greift. Da gibt es, glaube ich, keinen, der eine andere Meinung hat.
Ich würde gerne nochmal zurück von der betriebswirtschaftlichen Ebene jetzt etwas mehr nochmal in das Konkrete. Jetzt hast du ja auch, das ist ja auch nachlesbar gewesen, den Ausstieg aus dem VKA zumindest schon mal versucht. Ihr habt ihn jetzt zurückgenommen und ich habe mich aber gefragt, du hast es vorhin so ein bisschen anklingen lassen, aber ich würde es gerne nochmal vertiefen. Nämlich die Frage, selbst wenn du jetzt aus dem VKA raus bist und du hast es ja auf der ersten Folie, glaube ich, auch gezeigt, du musst ein paar Sachen wieder selber verhandeln, hast ein bisschen höhere Flexibilität, aber ein Problem oder ein Verhandlungspartner bleibt dir ja noch, das ist der Betriebsrat. Das heißt, machst du dann nicht sozusagen das Problem an einer anderen Stelle auf oder glaubst du wirklich, dass es dann für dich einfacher wird? Weil auch den Betriebsrat musst du ja mitnehmen, musst du überzeugen und das Betriebsverfassungsgesetz kannst du mit einem Austritt aus dem VKA ja nicht aushebeln.
Das ist auch nicht das Ziel. Also grundsätzlich ist es richtig und wichtig, dass die Arbeitnehmer vernünftig vertreten sind. Und ich glaube aber persönlich, dass ein lokaler Betriebsrat mehr in der Lage ist, die Bedürfnisse der Mitarbeitenden vor Ort zu verstehen und die auch adäquat zu vertreten als Gewerkschaftsvertreter in Berlin für Aschaffenburg. Und genau da wollen wir ansetzen. Die Themen, die wir schon früher versucht haben, über den VKA in den TVED mit heimzubekommen, die waren nie umzusetzen, weil es klar war, das ist dann einmal einer für alle. Und hier können wir die Chance nutzen, eben lokale Themen anzugehen, lokale Probleme zu lösen und nicht einfach nur mit einer Gleichmacherei für alle.
Das heißt, du hast die Hoffnung oder du weißt, dass du das mit deinem Betriebsrat verhandeln kannst, siehst aber auch, dass es an anderen Stellen schwierig werden könnte. Das heißt also, wir brauchen dann auch Betriebsräte, die sowas offen mitgehen und die sich auch sozusagen auf der kollektivrechtlichen Ebene solchen, sagen wir mal, neuen Modellen, neuen Ansätzen, neuen Gedankenweisen offen zeigen.
Also ich hatte es ja vorhin gesagt, wenn ich mich mit meinem Betriebsrat in unterschiedlichen Rechtsstreitigkeiten befinde, dann ist das Projekt möglicherweise zum Scheitern verurteilt. Man braucht einen Betriebsrat, der seine Arbeit ernst nimmt und die Interessen der Mitarbeitenden vertritt, und zwar nicht auf eine Art und Weise, dass es schwarz und weiß gibt und die Geschäftsführung ist grundsätzlich böse, sondern wo beide Seiten ein Verständnis dafür haben, wir wollen etwas für die Mitarbeitenden bewegen, weil wenn ich für die Mitarbeitenden etwas bewege, bewege ich auch etwas fürs Haus. Und dann kann man auch miteinander arbeiten. Wir haben mittlerweile eine Arbeitsweise entwickelt, wo wir nie mit extremen Forderungen in eine Verhandlung hineingehen, sondern uns immer um das gewünschte Ziel drumherum bewegen, mal ein bisschen weiter links, mal ein bisschen weiter rechts. Aber es ist eine Grundvoraussetzung, wenn ich von den Verhandlungen, von den Gewerkschaften weggehe, dass es mit dem eigenen Betriebsrat auch zielführend ist und auch klappen kann.
Lass uns zum Schluss mal eine Klammer ziehen. Die Frage war ja, ist der TVÖD alternativlos? Ich glaube, das haben wir hinreichend besprochen, aus deiner Sicht nein. Aber lass uns noch mal ganz konkret zum Schluss zusammenfassen. Was sind jetzt die Alternativen konkret zum TVÖD? Wie sehen sie aus? Wie würdest du sie benennen?
Also ich glaube, grundsätzlich haben wir drei Alternativen. Alternative 1 ist, wenn ich im TVÖD und im VKA bleibe, kann ich mit der Betriebsvereinbarung sehr viel machen und habe die Möglichkeit, mein Betriebsergebnis durch einen Notlagentarifvertrag in den Griff zu bekommen, wobei ich die Risiken dieser Vorgehensweise schon einmal dargelegt habe. Das zweite ist, einen Haustarifvertrag mit den Gewerkschaften zu vereinbaren. Auch das ist grundsätzlich möglich. Man hat die gleichen Verhandler am Tisch und man hat häufig das Problem, dass auch die Haustarifverträge dann von Berlin, von Verdi abgesegnet werden müssen, was zur Konsequenz hat, dass manche Themen, die eben doch individuell sind, nicht zwangsläufig auch im Ergebnis drinstehen werden. Und die dritte, und das ist diesen Weg, den wir beschrieben haben, das ist halt der tatsächliche Austritt aus den Verhandlungen mit den Gewerkschaften, das Bilden einer Arbeits- und Sozialordnung mit dem Betriebsrat, entweder in einer Tochtergesellschaft oder durch Austritt aus dem VKA direkt im Mutterunternehmen.
Das ist der Weg, den ihr jetzt geht, den ihr parallel geht, weil, wenn ich das richtig verstanden habe, habt ihr die Tochter gegründet und sammelt quasi jetzt parallele Erfahrungen mit denen, wie du es eingangs gewinnt hast, die jetzt freiwillig sozusagen an diesem Projekt mitarbeiten wollen und ob dann sozusagen eines Tages das gesamte Kollegium im Klinikum Aschaffenburg in dieser Tochtergesellschaft ist, steht in den Sternen, aber ihr geht jetzt erstmal parallel sozusagen diesen Weg voran.
Genau. Wir werden dafür werben. Wir haben viele Mitarbeiter, die sich die Synopse, in der die einzelnen Punkte drinstehen, durchgelesen haben und sich sehr gut vorstellen können, zu wechseln. Es gibt auch ideologische Äußerungen, die sagen, nein, ich möchte gerne im Mutterunternehmen und damit auch unter dem TVÖD bleiben. Aber ein Großteil der Belegschaft hat schon signalisiert, dass sie diesen Weg mitgehen.
Ja, lieber Sebastian, herzlichen Dank für deinen Vortrag, für die, wie ich fand, aufschlussreiche Diskussion. Ich denke, eines ist klar geworden. Und das können wir uns, glaube ich, auch gar nicht leisten. Es geht nicht darum, über den Austritt oder über die Novellierung von Tarifverträgen Entgelte zu sparen oder uns gesund zu stoßen auf Kosten der Mitarbeiter. Es geht darum, dass wir flexibler werden, dass wir agiler werden in dem, was wir an Rahmenbedingungen anbieten, dass wir auch agiler werden, und das muss man auch sagen, in Konkurrenz zu anderen Wirtschaftsunternehmen, die ja schon heute agil sind und auch ganz andere Möglichkeiten haben, als wir das haben in diesem Konstruktion von Schichtdienst. Wir werden das aufmerksam beobachten, wir werden gucken, wie es in Aschaffenburg weitergeht. Ich bin mir sehr gespannt, dass du nicht aufgibst, weil dafür kenne ich dich zu lange und weiß, dass du an diesem Thema weiterarbeiten wirst. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich danke Ihnen für das Interesse während der Mittagspause. Ich hoffe, Sie konnten ein bisschen eine Gedankenanregung mitnehmen, das ein oder andere vielleicht auch anwenden, und lassen Sie uns diesen kritischen Diskurs im Sinne der Sache, im Sinne von Arbeitgeberattraktivität weiterführen. Ich danke dir, lieber Sebastian, und Ihnen allen noch viel Spaß hier auf dem DRG-Forum am heutigen Tag und danke, dass Sie die Zeit genommen haben, hier heute bei uns zu sein.
Dankeschön.
Damit sind wir am Ende unserer heutigen Folge angekommen. Wenn Sie noch mehr Zusammenfassungen, Rückblicke auf das DRG-Forum suchen, klicken Sie mal rein, bibliometmanager.de. Da finden Sie Fachartikel. Es lohnt sich aber auch, unseren Podcast regelmäßig zu besuchen, denn wir werden auch in anderen Folgen auf verschiedene andere Programmpunkte der Konferenz zurückblicken. Schön, dass Sie mal wieder dabei waren. Ihnen alles Gute und bis zum nächsten Mal.